Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 22. Mai 2023 und Andreas sitzt neben mir, auch wieder frisch gebügelt, rasiert, sieht gut aus und hat eine Menge Informationen in dem großen schwarzen Koffer.
Mensch, so viel Komplimente, da stimmt doch was nicht. Kommt da noch irgendein Nachspiel? Ich weiß es nicht. Du brauchst Geld, alles klar. Ja, da bin ich die falsche Adresse. Na gut, so ist es halt. Also, wir haben heute einen schönen Tag zu erwarten. Es ist noch grau, der Himmel ist also noch bedeckt, aber es wird heute Nachmittag sonnig werden, die nächsten beiden Tage auch. Also, wie gehabt, noch ist der See silbergrau, wird nachher aber mit Sicherheit tiefblau, vermutlich sogar türkis, wenn der blaue Himmel drüber steht.
Träumte Andreas Popp vor sich hin, in glücklicher Erwartung. Ja, es ist langsam tatsächlich der Frühsommer eingekehrt hier. Die Bäume schlagen aus, alles ein bisschen später als bei euch in Mitteleuropa. Und wir sind in großer Freude auf all das, was diese wunderbare Jahreszeit uns bringt. Andreas, der Spiegel, dein Lieblingsleitmagazin, hat einen Titel, ein Cover an diesem Wochenende herausgebracht. Operation Wärmepumpe, teuer und umstritten, mit grünem Übereifer ins Chaos, steht da. Und du siehst einen recht konsternierten Robert Habeck im Blaumann, der genau das tut, was eigentlich eine Verschwörungstheorie gewesen war. Nämlich, er sitzt mit Werkzeug in einem Heizungskeller, ist da zugange, will die noch verpackte Wärmepumpe ersetzen, also beziehungsweise die soll die alte Heizung ersetzen. Und die Aufregung in der Medienlandschaft, vor allem in der politischen Landschaft, ist riesengroß, denn der Spiegel, wer hätte es je erwartet, äußert sich in diesem Artikel kritisch über die Pläne der Grünen mit der Wärmepumpe. Das hat viele Gründe, darüber sprechen wir gleich auch noch. Aber die Grünen, Andreas, die fallen offenbar aus ihrem Elfenbeinturm heraus, dass sie jetzt nicht mehr mit Glacé-Handschuhen angefasst werden.
Also am meisten hervorzuheben, finde ich, ist es wichtig, hier ganz deutlich zu sagen, ich, Andreas Popp, sage ganz deutlich, der Artikel heute, den der Spiegel veröffentlicht hat, entspricht der Wahrheit. Darüber freuen wir uns erst einmal, weil das eine große Erfahrung ist für mich und da freue ich mich. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass die Linken dann gleich im roten Bereich drehen, im grünen Bereich. Ja, das sind ja auch die linken Grünen. Das ist ja für mich eigentlich alles so ein bisschen eins. Du verbesserst mich gerade, dass es die Grünen sind. Ja, die Grünen haben letztlich hier natürlich jetzt ein großes Problem. Allerdings ist es natürlich so, ich frage mich, warum macht der Spiegel das jetzt? Macht er das, weil jetzt der Punkt erreicht ist, wo der Point of No Return nicht mehr zurückzuholen ist, der Schaden groß genug ist und man sagt, okay, jetzt kommt Wunden lecken, wir machen einen Wiederaufbau? Oder spielen sie einfach nur irgendein anderes Spiel, was sich mir noch nicht erschließt? Für mich sehr ungewöhnlich, dass die Grünen natürlich mit ihrem autokratischen und mit ihrer Schmalspurideologie Amok laufen dagegen, da habe ich nichts anderes erwartet, einfach wegen der mangelnden Bildung und auch vielleicht der Perspektive, die man dann nicht hat, verschiedene Seiten zu berücksichtigen. Ich habe mir zum Beispiel gestern mal eine Sendung angesehen von dem Spiegel TV und da geht es auch eben halt um zum Beispiel Frau Wagenknecht und ich sehe mir auch immer gerne diese andere Seite an, die Mainstream-Seite und das machen wir hier beide, um auch den Überblick zu haben und das ist ja bei den Grünen definitiv nicht der Fall.
Was spannend ist, also der Spiegel wird jetzt kritisch mit den Vorhaben der Grünen. Und das wird jetzt es ist ja immerhin die Titelstory, insofern ist das nicht irgendwas. Und jetzt steigen die Mainstream-Medien wie Welt beispielsweise darauf ein, wobei die ja auch nicht mehr so richtig Mainstream sind. Und auch der Pleiteticker, wir lesen mal in beide Artikel rein, wie die nun die Reaktion der Grünen kommentieren. Welt Online schreibt, die Aufregung ist groß. Das Nachrichtenmagazin Spiegel hat sich herausgenommen, Wirtschaftsminister und Medienliebling Robert Habeck auf seine Titelseite zu heben. Erbärmlich. Billiger Populismus, mediale Hetze, unerträglich, zukunftsvergessen, So fielen die reichweitenstarken Urteile einiger Habeck-Fans in den sozialen Netzwerken aus. Unter dem Hashtag Für Habeck formierte sich eine Gruppe mit dem Vorwurf, der Spiegel verharmlose die Gefahren des Klimawandels, um Auflage zu machen. Und die ehemalige Grünen-Vorsitzende, sie ist derzeit Präsidentin des Verbandes Erneuerbare Energie, die Dame heißt Simone Peter, die hat bei Twitter geurteilt, populistischer hätte es die Springerpresse auch nicht hinbekommen. Und die fehlende Kritikfähigkeit der Grünen, die scheint wirklich bemerkenswert, das schreibt eben auch Welt Online, berechtigte Einwände gegen die grüne Politik bekommen sofort den Kampagnenstempel. Und dabei wird keine Partei in der deutschen Medienlandschaft, insbesondere vom mächtigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so in Watte gepackt wie die selbsternannte Klimapartei. So Welt Online.
Das ist das eigentlich Entscheidende. Die gesamte Presse ist komplett grün umformiert worden mit finanziellen Mitteln, aus welchen Gründen auch immer. Ich vermute nicht, dass es allein von den Leserabonnements kommen kann. Und da gibt es ja auch einige Hinweise, dass bestimmte Gelder auch fließen von NGOs in diese Richtung. Mit anderen Worten, von einer freien oder objektiven Berichterstattung kann ich nichts erkennen, weil sonst mehrere Perspektiven abgebildet werden würden. Und wenn jetzt der Spiegel so etwas macht, frage ich mich noch einmal, warum machen die das? Wird hier vielleicht eine Strategie gefahren, um zu zeigen, einer macht jetzt mal den schwarzen Peter hier und versucht mal den Menschen zu suggerieren, es gibt ja doch eine unabhängige Presse. Ich traue dem Frieden einfach noch nicht, weil ich einfach auch diese großen Leitmagazine schon zu lange beobachte.
Naja, nun ist es auch so, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, da hast du vollkommen recht. Da muss man jetzt abwarten, was beim Spiegel wirklich passiert. Aber wir kommen nachher noch zu einem weiteren Artikel, wo es auch kritisch zugeht mit der Politik von Herrn Habeck und den Grünen. Aber zunächst wollen wir noch mal bei dem Welt-Online-Artikel bleiben. Da heißt es nämlich, und das macht auch klar, Andreas, dass diese ganze Klimawandel-Geschichte offenbar mehr und mehr in den Fokus der Kritik zu geraten scheint. Hier heißt es: In deutschen Redaktionen herrscht schließlich auch die unerschütterliche Überzeugung, der Klimawandel sei das drängendste Problem unserer Zeit. Als Reaktion entstand in den letzten Jahren das Zeitressort Green. Unzählige Nachhaltigkeits- und Klimaformate in Sendern der ARD. Der Stern überließ Fridays for Future gleich die Planung einer gesamten Ausgabe. Der Begriff Klimakrise, der in diesem Zusammenhang oft fällt, hat etwas Prophezeiendes. Dutzende Propheten, die sich Klimajournalisten nennen, verbreiten die Schreckensnachricht. Und bei ihnen heißen grünennahe Lobbyvereine oft Nichtregierungsorganisationen, Kreativlabore oder Thinktanks. Begriffe, die für den Industrieverband BDI oder die Arbeitgebervereinigung BDA eher nicht verwendet werden.
Ja, das sind die typischen Parameter, die jetzt hier abgespult werden, um sich jetzt hier tatsächlich die Objektivität zu geben. Aber es stimmt natürlich auch ein ganzes Stück weit, dass jetzt die Grünen natürlich zutiefst erschüttert sind, weil die Medien mittlerweile komplett zur Propaganda, ich sage mal, wirklich verkommen sind aus meiner Sicht. Ich muss das so deutlich sagen, denn dafür höre ich einfach zu wenig alternative Beispiele. Und wenn jetzt mal in irgendeiner Form eine andere Richtung mal dargestellt wird, kommt sofort die Populismuskeule. Interessanterweise, Populismus kommt ja von Populi, das ist ja das Volk. Also wenn man sich für das Volk interessiert, ist es ja automatisch Populismus. Also wichtig ist in der Politik, dass man sich nicht für das Volk interessiert. Ansonsten ist man Populist und das erkennt man ja auch an der gesamten Politik.
Ja, vielleicht finden die Grünen es auch nicht gut, dass ihr Chef, also der König der Grünen, Herr Habeck, im Blaumann auf dem Spiegeltitel sitzt. Ich finde es gar nicht so schlecht. Er hat sehr schicke Schuhe an. Und hier heißt es, wenn Robert Habeck mal harmlose Kritik einstecken muss, schreibt die Welt, und auf einem Spiegeltitel karikiert wird, dann kommt das für manche Grüne der Majestätsbeleidigung gleich. Und hier wird das als eine Mischung bezeichnet aus Wehleidigkeit und um sich hauen. Das kenne man sonst nur von Autoritären. Ja, und der Pleiteticker schreibt, auf einem halben Dutzend Seiten wird im Spiegel erklärt, warum das Vorgehen der Grünen viele Menschen im Land verunsichert hat. Und der Geschäftsstellenbeamte Bodo Lehmann wird zitiert. Der Staat hat in seinem Keller nichts zu suchen und er habe doch erst viel Geld in Dämmung und einen Holzvergaser investiert. Und dann wird er weiter zitiert, aber das gefällt dem Robert jetzt nicht mehr. Und jetzt diese vielen Kritiken, die in den vergangenen Wochen gegen Habeck, gegen das Gebäudeenergiegesetz, der Heizungshammer wird genannt, dass das die Menschen natürlich nervt und auch auf die Zinne treibt. Und zwar nicht nur die Handwerker, sondern eben auch die Menschen, die jetzt das ganze Zeug einbauen sollen und gesunde, funktionierende Systeme rausreißen sollen. Die werden hier alle natürlich mit angesprochen. Und Pleiteticker schreibt, der Spiegel, der nicht gerade im Verdacht steht, die Grünen zu bekämpfen, dokumentiert eine Realität, die von grünen Spitzenpolitikern als rechts, als fossil gesteuert, als Kampagne und anderweitig bösartig verschrien wurde. Was aber nicht sein darf, kann für viele trotzdem nicht sein. Denn jetzt wird das Wochenmagazin von Klimaaktivisten und sonstigen Energiewende-Fans nun einfach zum Feind erklärt. Andreas, da werden dann so Sachen gepostet wie, es gibt kein Heizungschaos und so weiter. Der Spiegel sei absolut unerträglich. Der Spiegel sei neuerdings rechtsextrem. Kann es sein, dass hier gerade eine Saat, die auch gelegt wurde von Seiten vieler Spiegeljournalisten, die gegen Menschen gehetzt haben und als rechts bezeichnet haben, die alles andere als rechts oder Nazis je gewesen sind, dass das hier zurückkommt?
Das kann natürlich sein. Das ist man ja immer wieder gewohnt, dass man gerade mit diesem Thema Rechtspopulismus und so weiter kommt. Nur muss man ja wissen, dass heute alle Vorzeichen verdreht sind, immer eigentlich ins Gegenteil. Damit hat man eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass man richtig liegt. Rechts ist links und links ist rechts. Dick ist dünn und Raucher, Nichtraucher, diese ganzen Spaltungen, die wir haben. Mich erinnern ja die momentanen Entwicklungen, zum Beispiel der Überwachung des Volkes. Denken wir an die Smart Meter und all diese Dinge. Das ist ja, es gab ja schon des Öfteren Regime, wo eine Staatspolizei im Geheimen agierte oder Sicherheitsdienste, ich denke an die DDR, die für den Staat eben halt tätig waren. Und diese Staatssicherheitsdienste, die wir hatten, oder diese Staatspolizisten, die wir hatten, das sind ja ähnliche Mechanismen heute auf einer technischen Ebene. Die Blockwarte, die hängen an irgendeiner Heizung und überprüfen dann mehr oder weniger mein Konsumverhalten. Und wenn man dann dabei auffliegt, dass man gerade einen Totalitarismus einziehen will in eine vermeintlich freie Welt, die wir vorher hatten, auf jeden Fall wesentlich freier als jetzt, und jetzt fliegen sie auf, dann geht natürlich logischerweise die Düse und dementsprechend verhalten sie sich jetzt auch. Wie ertappt?
Ich finde es interessant, dass diese Entwicklungen alle doch sehr schnell gehen, und damit kommen wir zum nächsten Thema, das aber bei Habeck bleibt, bei Robert Habeck, der wirklich sich in immer schwierigeren Gewässern befindet. Wärmepumpen. Die Förderanträge dafür, schreibt die Junge Freiheit, gehen um 70% zurück. Die Wärmepumpen werden zum Ladenhüter. Und zwar, es gibt auch hier exakte Zahlen, die Anzahl der Förderanträge für den Einbau von Wärmepumpen ist im ersten Drittel dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Im Schnitt fiel sie auf nur noch rund 8.200 pro Monat. Das entspricht einem Minus von 71,7% gegenüber dem Vorjahr. Damals gab es durchschnittlich 29.000 Anträge pro Monat. Und das sind Zahlen aus dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. BAFA heißt das. Und diese Entwicklung, wenn die über das ganze Jahr so weitergehen sollte, würden in diesem Jahr weniger als 100.000 Wärmepumpen eingebaut werden.
Da muss ich wirklich schmunzeln, weil wenn man das jetzt weiterführen würde, und wir wissen ja, dass die Wärmepumpen auch große Probleme gerade in kälteren Gefilden macht, weil die, wenn es nämlich draußen sehr kalt ist, große Schwierigkeiten haben, die Bude warm zu bekommen, dass Fissmann unter diesen Bedingungen dann natürlich den Jahrhundertdeal gemacht haben. Die haben für 12 Milliarden an einen amerikanischen Investor ihre Wärmepumpen Produktion und ihre Strukturen verkauft für 12 Milliarden, haben dafür eine Sondersteuer erhalten, möchte ich mal einfach sagen, von nur 180 Millionen, das heißt 1,5% Steuern. So etwas sollte mal einem normalen Bürger angeboten werden. Und wenn dann sich anschließend das Ding als Flop herausstellt, dass keiner mehr die Wärmepumpen haben will, dann haben die amerikanischen Konzerne wirklich ein Problem und vor allem natürlich auch Fissmann den Jahrhundertdeal gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es sind immer mehr Leute, die auch langsam nicht nur erkennen, sondern auch der Meinung sind, dass Wärmepumpen kein Allheilmittel sind, sondern nur eine Möglichkeit zu heizen, als Unterstützung eventuell, aber in Anbetracht der Stromsituation ja sowieso nicht wirklich umsetzbar sind. Das merken zu viele.
Man spürt, wie Habeck seine gesamte, in Anführung, Arbeit um die Ohren fliegt. Nun, er wird gewusst haben, worauf er sich einlässt mit all diesen merkwürdigen Programmen, die er, seinen Clan und seine Familie da durchsetzen wollte. Und wir werden sehen, wie viel davon zustande kommt. Jedenfalls hatte er nicht 100.000 Wärmepumpen pro Jahr geplant, sondern fünfmal mehr. Also eine halbe Million sollte es werden. Bis 2030 sollten auf diesem Wege 6 Millionen Wärmepumpen in deutschen Gebäuden installiert werden. Und jetzt heißt es hier weiter, dass das Chaos um die Gebäudeenergiegesetze zu diesem starken Nachfragerückgang beigetragen haben könnten. Bis heute sei nicht klar, ob der Bundestag das Öl-, Pellet- und Gasheizungsverbot tatsächlich in der Form beschließt, wie es Herr Habeck und sein inzwischen in den Ruhestand versetzter Staatssekretär Patrick Reichen formuliert haben. Und die Verbände der Wohnungs- und Heizungswirtschaft halten das Ganze überhaupt nicht für umsetzbar. Und natürlich auch die FDP hat immer heftige Kritik geübt, wobei was die fordern oder kritisieren oder nicht, da kann man jetzt auch nicht mehr so viel drauf geben.
Also wir merken schon, dass die gesamte Infrastruktur in Gefahr ist, die man dort geplant hat, auch mit Hilfe der NGOs und so weiter, weil irgendwann der Punkt kommt, vielleicht schneller als man erwartet hat, vielleicht gehört das aber auch noch mit zum Spiel, zur Kalkulation, denn wir dürfen nicht vergessen, dass die großen Kapitalien der Welt bereits umgemünzt wurden zugunsten einer kleinen elitären Milliardärstruppe zu Ungunsten einer großen Masse, die verarmt. Das kennen wir ja alles. Und dass wir jetzt natürlich auch damit rechnen müssen, dass dann ein Widerstand kommt. Also Habeck und auch Greichen, wir dürfen die natürlich auch nicht überbewerten, dass wir glauben, dass sie in der Macht sind oder eigene Entscheidungen fällen. Politische Entscheidungen werden mit Sicherheit nicht von einzelnen Abteilungsleitern in bestimmten Gebieten, die man sogar Staaten nennt, mittlerweile geführt, sondern das sind ganz andere Strukturen. Ich glaube mittlerweile, diese ganzen geopolitischen Grenzen sind sowieso immer deutlicher erkennbar. Eine Infrastruktur, die man den Menschen erklärt, damit man auch Feindbilder hat und damit man Gegner hat und anders denken kann. Und das wird alles ziemlich klar.
Ja, und jetzt sind wir schon wieder beim Spiegel. Beim kritischen Spiegel, der nämlich in einem weiteren Artikel fragt: Wärmepumpen, Elektroautos, Solarspeicher, überlastet der Ökoboom die Stromnetze? Das ist ja jetzt doch ein Thema, das bislang immer sehr wohlwollend vom Spiegel begleitet wurde. Und hier heißt es in diesem Spiegel-Report: Die Deutschen wollen Millionen Wärmepumpen und Elektroautos kaufen. Doch die Netze sind teils überlastet. Manche sorgen sich, dass der Staat ihnen bald vorschreibt, wie viel Strom sie verbrauchen dürfen. Naja, das kommt gleich in diesem Artikel dann auch als Beweis, dass das keine Sorge ist, sondern dass diese Sorge ganz handfeste Gründe hat, weil es ja angekündigt wurde von der Bundesnetzagentur, dass der Strom rationiert wird ab nächstem Jahr, vielleicht schon ab Herbst. Und Ja, der Spiegel schreibt jetzt auch, dass es ja eigentlich 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030 seien, die in deutschen Immobilien gesehen werden sollen. Dazu kommen 15 Millionen Elektroautos, die im selben Jahr durch die Straßen surren sollen. 22 Gigawatt neue Solaranlagen bald jährlich an den Start gehen sollen, oft auf den Dächern von Wohnhäusern, weil die Energiewende nun endlich im Privaten ankommen soll. Doch es gäbe da schon einige Probleme, denn die Stromnetze sind kaum bereit für zig Millionen Geräte, die zu ähnlichen Zeiten Saft ziehen oder in die Leitung speisen. Gerade die weit verzweigten Ortsnetze haben dafür selten die Kapazität. Und weiter heißt es, dass in vielen Häusern und Wohnungen es zudem an sogenannter intelligenter Technik mangele, um den Stromverbrauch oder die Produktion in Echtzeit zu messen und mit den Netzen zu synchronisieren. Also, da reden wir dann über die Smart Meter. Und jetzt stoßen die Netze also an ihre Grenzen, heißt es hier. Und ausgerechnet progressive Verbraucher, die jetzt schon auf Wärmepumpe umrüsten, tragen vielleicht bald die Konsequenzen. Denn die Regierung plant unangenehme Maßnahmen, damit es nicht zum Blackout kommt.
Ja, es ist wirklich unglaublich, wenn man darüber nachdenkt, worüber wir und auch andere schon seit Jahren reden, dass es jetzt ankommt im Mainstream. Wir freuen uns natürlich, dass es beim Spiegel angekommen ist, dass sie plötzlich feststellen, dass wenn man alles auf Strom umstellt und gleichzeitig die Stromproduktion kappt und abschaltet, dass es dann eventuell einen gegenläufigen Zustand geben kann, der dann irgendwann schwierig wird. Ich erinnere mich gerade daran, wir hatten am Wochenende Freunde, mit denen wir zusammengesessen hatten, und die hatten einen kleinen Jungen. Der Junge ist, glaube ich, 11 Jahre, ne? Ist er alt? Ist er 11, ne? 11 Jahre alt. Der schreibt gerade in der Schule, ist ein ganz Pfiffiger. Die sind gefragt worden, dass sie einen Aufsatz schreiben könnten. Und da hat er sich dann entschieden und hat gesagt, er möchte darüber schreiben, ob es genügend Lithium gibt, um die ganzen Batterien zu produzieren, die man braucht für die Umstellung auf eine Elektromobilität. Also wohlgemerkt ein kanadischer Junge. Und es fand ich sehr, sehr spannend. Und er ist zu dem Schluss gekommen, nein, das geht nicht. Der Junge ist 11 Jahre alt. Das finde ich schon mal ganz gewaltig, während die Wissenschaftler teilweise auch schon über 11 sind und auch schon seit vielen Jahren eben halt studiert haben und sich eigentlich auskennen sollten und können sich jetzt von dem Jungen vielleicht schon mal ein Gutachten kommen lassen.
Also, er wird 12.
Er wird 12. Ach, er wird 12. Er wird 12.
Er wird 12, also.
Das war einfach, oh, dann ist er ja doch schon erwachsen.
Ja, da ist er viel weiter, ne? Also, nein, das ist wirklich ganz toll, vor allem als du gefragt hast, und gibt es genügend Lithium? No.
Genau.
Das war so ein klares Wort.
Aber
Aber
vielleicht stellt er uns das zur Verfügung.
ja, vielleicht stellt er uns seine Arbeit zur Verfügung, dann werden wir sie hier vortragen. Wir
Übersetzen.
lachen jetzt darüber, weil das kurios klingt alles, aber es ist natürlich eine Bankrotterklärung. Und wir wollen hier nochmal weiter hören, was der Spiegel in diesem Wärmepumpenartikel schreibt und in dem Solarenergieartikel. Das ist ja hier alles zusammengefasst unter dem großen Titel Die Energiepolitik der Grünen. Also, die Bundesnetzagentur will Verbraucher auf Stromdiät setzen, wenn ihre Elektroheizungen und Elektromobile ihre Stromspeicher und Klimaanlagen die Netze überlasten. E-Autos würden dann langsamer aufladen, Elektroheizungen weniger leisten. Eine zeitliche Begrenzung für das Herunterdimmen gibt es nicht und es kann jeden treffen. Ab nächstem Jahr, ab Anfang 2024, sollen alle Verbraucher und Verteilnetzbetreiber dazu verpflichtet werden.
Also wirklich brillant finde ich ja die Wortkreation Stromdiät. Also ich denke da, man sollte vielleicht mal anstatt Stromdiäten, sollte man an die Abgeordnetendiäten vielleicht mal drangehen, denn die nutzen ja dieselbe Begrifflichkeit, aber damit meinen sie weniger sparen, sondern regelmäßige Erhöhungen, Angleichungen und neue Leute und zuschmeißen mit Geld. Aber das meint man hier eben nicht. Hier wird der Begriff Diät dann ernst angewendet. Ich finde das schon interessant, mit welchen Begrifflichkeiten hier Propaganda gemacht wird. Und wenn die Abgeordneten ebenfalls mit diesem Begriff arbeiten, soll natürlich suggeriert werden, dass sie auch sehr, sehr sparsam und sehr sorgsam mit den Geldern der Bürger umgehen. Genau das sind diejenigen, die dann diese Stromdiäten auch verabschieden.
Du hast es jetzt tatsächlich geschafft, eine Antwort zu geben, was nur ein einziges Wort angeht, nämlich die Stromdiät.
Den finde ich toll.
Ja, ich weiß. Ich weiß auch, der wird jetzt eingehen hier in unsere weiteren Überlegungen. Ich möchte aber hier trotzdem noch mal eingehen darauf, denn das ist schon ziemlich, außergewöhnlich ist es nicht, weil wir warnen seit 3 Jahren und empfehlen, dass man sich vorbereitet, dass man wenigstens einen Stromgenerator hat oder einen EcoFlow oder zumindest ein Ladegerät, dass das Mobiltelefon wenigstens geladen werden kann. Jetzt so langsam kommen sie damit aus der Hecke und dann allerdings auch relativ im Klartext. Also, es heißt hier weiter, im Gegenzug soll jede neue Wallbox oder Wärmepumpe einen Netzanschluss bekommen. Klaus Müller von der Netzagentur wird zitiert, noch ist er das, glaube ich, ne? Aber ich glaube, Herr Greichner hat jetzt einen anderen Nachfolger, also er wird es offenbar dann doch nicht. Jedenfalls sagt Klaus Müller, der ja mal angekündigt hat, wenn es nicht genügend Strom mehr gibt in Deutschland, wird er der Chef. Also da muss er auch einteilen und rationieren oder eben einige auf Diät setzen. Der sagt wörtlich, Zweck unserer Regulierung ist es, die ehrgeizigen Ziele der Bundesregierung zu ermöglichen. Reicht ein bisschen Runterdimmen dafür wirklich aus oder muss bald immer öfter und härter eingegriffen werden, fragt der Spiegel. Ein Blick nach NRW verheißt nichts Gutes, denn im Gebiet Dortmund konnte Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia zuletzt rund 60 große Wärmepumpen nicht anschließen. Das Verteilnetz sei jetzt schon zu schwach, sagte Guntram Pehlke, der Chef der Dortmunder Stadtwerke-Gruppe DWS21 der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und auch in anderen Bundesländern fürchten Energiemanager, dass die Netze der Heiz- und Mobilitätswende bald nicht mehr standhalten. Jetzt schon nicht. Experten schätzen, dass all die neuen Verbraucher 2030 bis zu 115 Terawattstunden an Strom benötigen werden. Und das entspräche mehr als einem Fünftel des aktuellen Gesamtverbrauchs. Gleichzeitig gibt es bei viel Wind und Sonne immer öfter ein Überangebot an Ökostrom. Und Wind- und Solaranlagen müssen dann abgeregelt werden. Tja, das ist ja eigentlich anders geplant gewesen von Herrn Habeck. Die altersschwachen Netze sollten längst ausgebaut sein. Die Steuerung sollte digitalisiert werden. Hier schreibt der Spiegel, die Waschmaschinen sollten automatisch anspringen, sobald die Mittagssonne auf die Solardächer brennt. E-Autos in wolkigen, windstillen Zeiten Strom zurück ins Netz speisen. Ihre Besitzer sollten dann dafür Geld bekommen. Und Andreas, es ist offenbar wirklich eine wolkenreiche Fantasie, ein Luftschloss gewesen, was man sich in Berlin vorgestellt hat und was überhaupt nicht umsetzbar ist.
Naja, und im Prinzip wusste das jeder Physiker und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit den Gesetzen der Natur im Bereich der wirklichen physikalischen Zusammenhänge. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Das Verrückte ist, dass man es so lange durchgezogen hat. Und jetzt gehen diese Geschichten, zu meiner Zeit gab es die sogenannten Schildbürger. So kommt einem das Ganze vor. Da wird wirklich völlig Absurdes getan. Die Schildbürger hatten zum Beispiel ein Haus gebaut ohne Fenster und sind dann draußen gewesen mit Säcken und haben dann das Licht eingefangen und das Licht in dem dunklen Raum ausgekippt und hofften dann, dass es heller wird, und das hatte nicht funktioniert. Hätte man vorher wissen können, aber genau auf diesem Level findet momentan auch die ganze Energiepolitik statt.
Um mal ganz kurz einen Blick da reinzuwerfen, wie das im Einzelnen aussieht. Also der Spiegel schreibt hier, wenn Kunden von Netzbetreibern ins Plaudern geraten, erzählen sie teils wilde Geschichten. Eine davon geht so. Ein Kunde der bayerischen Energiefirma Sonnen wollte gerne seine Solarenergie an der Strombörse verkaufen. Voraussetzung dafür, ein intelligenter Zähler. Der Netzbetreiber hatte so etwas nicht. Daher wollte der Kunde das Gerät von einem Messstellenbetreiber einbauen lassen. Bei der Installation muss ein Elektriker das Gerät verplompen, damit man den Zähler nicht manipulieren kann. Für die Verplombung braucht man eine spezielle Zange. Die wiederum müssen Installateure erst persönlich mit einer fortlaufenden Nummer beim Netzbetreiber registrieren. Als der Smart Meter Installateur des Sonnenkunden nun zum Netzbetreiber ging, schickte man ihn gleich wieder weg. Eine Zangennummer könne man nur Mitarbeitern von Netzbetreibern ausstellen, hieß es. Messstellenbetreiber seien dafür nicht zugelassen. Das Projekt Solarstromverkauf liegt seitdem auf Eis. Und diese Geschichten, Andreas, die häufen sich offenbar, dass nichts mehr geht.
Ja, genau, das ist der Punkt, den wir jetzt zurzeit eben zu verzeichnen haben. Und das an jeder Kante. Und das schließt sich ja auch lückenlos mit der gesamten Energieproblematik an. Wenn wir uns ansehen, die Abschaltung der Atomkraftwerke bei gleichzeitig erhöhtem Stromverbrauch. Wir sprechen da ja relativ oft darüber. Und ich muss ehrlich sagen, es ist erschütternd, dass es überhaupt so weit kommen musste, aber jetzt offenbar zumindest die Argumentation immer kritischer wird. Übrigens auch eine ganz wichtige Voraussetzung der Argumentation ist, dass auch immer mehr Wissenschaftler sich gegen die Klimaerzählung insgesamt angehen, dass die sagen, wir spielen nicht mehr mit. Also das merkt man schon sehr deutlich. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal ganz kurz hier raus, weil wir haben gerade ein Problem mit den Hühnern. Mach du bitte mal einen kurzen Artikel und dann würde ich mal sagen, weil die da draußen nämlich am Krakeelen sind und ich habe das Gefühl, da könnte der Fuchs gerade sein und jetzt müsste ich einmal ganz kurz raus. Geht das? Kriegst du das hin? Du hustest gerade oder möchtest du runtergehen? Jetzt seid ihr mal live dabei, ist überhaupt nicht schlimm.
Ja, also ich habe mich jetzt gerade verschluckt. Ja, beeil dich mal bitte. Ja, ihr Lieben, das sind die Dinge, die hier auch im Leben stattfinden. Wir wissen nicht genau, ob es ein Fuchs ist, der jetzt gerade die freilaufenden Hühner verfolgt. Entschuldigung. Aber das ist dann live. Also wie live? Wir wollen jetzt deswegen hier die Sendung nicht abbrechen, aber Andreas geht jetzt runter. Und damit sind wir beim weiteren Artikel. Und auch der stammt vom Spiegel. Und damit würde Andreas jetzt wahrscheinlich sagen, wird es schon ein bisschen verdächtig, dass so viel Kritik an den alternativen Energiemethoden und Systemen geübt wird. Hier heißt es nämlich, dass auch laut Berechnungen der Betreiber die Speicher drohen, beim Umstieg auf Wasserstoff knapp zu werden. Und es heißt hier, die Frage wird gestellt, wo soll klimafreundlicher Strom herkommen, wenn es dunkel ist und wenn es windstill ist? Und die Antwort, aus Wasserstoff. Aber es fehlt bislang an grundlegenden Anlagen dafür. Also hier wird deutlich, dass auch hier der Spiegel deutlich macht, dass auch das Thema Wasserstoff, das ja in der Energiewende eine Schlüsselrolle einnehmen sollte, nicht funktioniert, wie man sich das vorstellt oder wünscht. Es fehlt nach Branchenangaben auch hier an der entscheidenden Infrastruktur. Die unterirdischen Erdgasspeicher in Deutschland reichen nach Einschätzung der Speicherbranche nämlich bei weitem nicht aus. Und da wird zitiert, der Geschäftsführer des Branchenverbandes Initiative Energien Speicher, der Mann heißt Sebastian Bleschke, und der sagt mit Blick auf den in Zukunft erwarteten Wasserstoffspeicherbedarf Folgendes: Unsere Studien haben ergeben, dass aus dem heutigen Bestand an Gasspeichern eine Wasserstoffspeicherkapazität in Höhe von 32 Terawattstunden bereitgestellt werden kann. Und Langfristszenarien des Bundeswirtschaftsministeriums gehen davon aus, dass zur Umsetzung der Energiewende bis 2045 Wasserstoffspeicher mit einer Kapazität von 72 bis 74 Terawattstunden gebraucht würden, anstatt von 32. Ja, ich lese gleich weiter. Andreas kommt wieder rein. Ich hoffe, alles ist gut mit deinen Hühnern.
Ja, kurzer Zwischenbericht. Also Klaus und Yvette haben das gemeinsam geregelt. Das sind zwei Sachen gewesen. Ein Fuchs und Yvette ist ja unser Hund und Klaus ist der Hahn. Die beiden sorgen dafür, dass die Hühner immer sicher sind. Und der Fuchs ist verjagt worden. Und jetzt geht es nur noch darum, dass ein großer Rabe im Hühnerstall sitzt und der frisst gerade die Melone. Aber das ist überhaupt kein Problem, das gönnen wir ihm. Und das ganze Theater hat sich jetzt aufgelöst. Und ich bin da ein bisschen außer Atem, weil ich jetzt gerade draußen rumgerannt bin. Aber ich bin wieder im Studio.
Ich freue mich darüber, Andreas. Und wir sind inzwischen, falls es dich interessiert, sind wir jetzt beim Thema Wasserstoff angekommen. Ah, okay. Und auch hier haben wir festgestellt, dass die Brancheninsider sagen, dass die Studien ergeben, dass aus dem heutigen Bestand an Gasspeichern eine Kapazität Wasserstoff in Höhe von 32 Terawattstunden bereitgestellt werden kann. Aber die Szenarien des Bundeswirtschaftsministeriums gehen davon aus, dass überhaupt, damit die Energiewende umgesetzt werden kann, bis 2045 Wasserstoffspeicher mit einer Kapazität von 72 bis 74 Terawattstunden gebraucht würden.
Ja, und das Problem beim Wasserstoff liegt vor allem darin, dass man unglaubliches Volumen zur Speicherung braucht. Das kann man also nicht so speichern von der Nutzbarkeit wie Benzin oder Diesel oder Gas, sondern man braucht da wesentlich mehr Volumina. Die sind gar nicht da, um diesen Wasserstoff überhaupt zu lagern. Das heißt, um ein Auto so hinzubekommen, dass man damit mehrere hundert Kilometer Range überhaupt erreichen kann, also Reichweite, da müsste der quasi schon einen Anhänger mit einem eigenen Tank hinten dran haben. Also auch das sind eben noch viele Dinge, die auf dem Weg sind. Und das ist auch ein entscheidender Punkt aus meiner Sicht. In dem Moment, wenn eine Politik kommt und sagt, es sind jetzt neue Entwicklungen und diese Entwicklungen sorgen dafür, dass wir eine alte Entwicklung abschaffen können, wie zum Beispiel das Telefon, als es erfunden wurde, da machte dann das Telegrafiegerät keinen Sinn mehr, mit dem man gemorst hatte. Und so muss der Weg laufen. Wenn man aber per Politik anordnet, dass wir etwas Laufendes, was funktioniert und auch sich bewährt hat, abschaltet und dann sagt so, und jetzt befehlen wir quasi eine neue Entwicklung, dann stehen alle unter Druck. Das ist genau der umgekehrte Weg, der Sinn macht. Und das ist typisch für diese grüne Politik.
Ich hatte vorhin, als du auf Hühnerjagd warst, hatte ich hier angemerkt, dass dieser Artikel, der hier jetzt auch sehr kritisch über den Ist-Stand der Wasserstoffbemühungen in Deutschland sich ausdrückt, dass der auch vom Spiegel ist, Andreas. Und ist da nicht spätestens jetzt doch auch schon wieder ein Nachdenken angesagt? Was führt dazu, dass der Spiegel in dieser Woche auf der ganzen Linie kritisch mit der Energiegesetzgebung von Herrn Habeck wird?
Naja, wenn wir wissen, dass einer der Protégés, der den Spiegel finanziert, unter anderem Bill Gates ist. Das heißt also, der gibt dort Gelder rein, und zwar Millionenbeiträge. Übrigens ist es keine Verschwörungstheorie, sondern das weiß der Spiegel auch mittlerweile ganz offen aus. Wir auch wissen, dass ein Bill Gates gerade in der Entwicklung beteiligt ist als großer Investor für kleine mobile Kernkraftwerke, die vielleicht eben halt eine Lösung sein könnten. Ich finde das übrigens gar nicht schlecht, diese Grundlage, bestimmte Kernkraftwerktypen, das sind sogenannte Liquiditätskraftwerke, wenn die entwickelt werden auf kleinen, ich sage mal, regionalen Boden, so Insellösungen, die man damit produzieren kann. Und dann würde es mich nicht wundern, wenn von der Seite auch ein gewisser Hauch von Einfluss auf den Spiegel einwirkt, zu sagen, übrigens, wir können jetzt mal langsam anfangen damit, die herkömmlichen alternativen Methoden so zu verunglimpfen, und dann kommt der Phönix aus der Asche. Und dann haben wir eine ganz andere Form. Ich kann hier nur spekulieren, und das ist natürlich jetzt schon eine Verschwörungstheorie.
Ja, das klingt aber auch so. Andreas, hier werden die ganzen Verfahren, Elektrolyseverfahren und so weiter erläutert. Und am Ende kommt raus, es reicht hinten und vorne nicht, es müsste ums Doppelte erhöht werden. Und dann heißt es hier, dass zum Beispiel dem Branchenverband Ines, heißt der, 23 Pilotprojekte bekannt sind, meist in einem frühen Projektstadium ohne finale Investitionsentscheidung. In Deutschland, so sagt dieser Vorsitzende hier, Bleschke, ist bislang kein einziger kommerzieller Wasserstoffspeicher in Betrieb.
Ja, und das ist genau das Problem. Wir haben also schon einmal alles abgeschaltet und darauf gehofft, dass dann schon irgendwas so entwickelt wird und die Infrastruktur bereitgestellt wird, dass wir diese gesamte Abschaffung der Elektrizität und die Abhängigkeitsmachung von Nachbarländern, dass wir damit im Prinzip alles geregelt haben werden. Und wir stellen fest, oh, ist nicht der Fall. Und daran erkennt man, dass eine sozialistische Diktatur im Sinne, jetzt habt ihr das und das zu erfinden, nicht funktioniert. Da gelten wirklich auch dann die freien Marktkräfte.
Ja, und dein Lieblingssuperminister Robert Habeck, der ist auch intern weiter unter Beschuss, weil jetzt gibt es wieder einen weiteren Vertrauten, den er überprüfen lassen muss. Und zwar geht es um seinen Parteifreund und parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner. Und ja, er wird jetzt auch überprüft. Selbstverständlich, so heißt es aus dem Wirtschaftsministerium gegenüber der Bild. Selbstverständlich wurden die Prozesse intern geprüft. Auch die internen Prüfungen zeigen, dass Michael Kellner nicht mit Aufträgen oder Zuwendungen an das Öko-Institut bzw. Zuwendungen den Bund befasst war. Ja, und der Hintergrund ist, diese interne Überprüfung geschah im Zuge der Trauzeugenaffäre um Ex-Staatssekretär Greichen. Der musste ja weichen, nachdem unter anderem eine Untersuchung ergeben hatte, dass er ein 600.000-Euro-Projekt für den Umweltverein BUND als förderwürdig einstufte, obwohl seine Schwester im Vorstand sitzt. Und warum jetzt eigentlich die Überprüfung eines weiteren Vertrauten? Ja, das ist eben dieser Filzskandal. Der wegen Vetternwirtschaft in Kritik stehende Greichen ist der Schwager von Michael Kellner. Andreas, also Michael Kellner ist mit Patrick Greichens Schwester verheiratet, Verena Greichen. Und eigentlich müsste man doch ganz anders jetzt mit diesen Fällen umgehen.
Also unter diesen Bedingungen, nicht nur, dass die gesamte Bundesrepublik sich über die Deutschlandsgrenzen hinweg lächerlich macht, dass sie eine clangeführte Bananenrepublik offenbar ist. So scheint es ja. In diesen Fällen tritt man ordnungsgemäß zurück. Das heißt, Herr Habeck hat zurückzutreten, seine gesamten Gruppierungen haben zurückzutreten. Diese gesamten sogenannten Thinktanks wie Agora und wie sie alle heißen, die müssen sofort letztendlich von jeder steuerlichen Unterstützung ausgeschlossen werden, weil wir hier sehen, dass hier eindeutig Machenschaften und Korruption im Spiel sind. Es ist doch eine relativ einfache Geschichte. Noch genauer, es müsste die gesamte Regierung zurücktreten und eine sofortige Neuwahl kommen. Unter diesen Bedingungen der Komplettzerstörung des fünftgrößten Wirtschaftsstandortes der Welt und das mit einer solchen Stringenz, wie man es heute nachvollziehen kann, da hat man doch jetzt einen idealen Hebel in der Hand zu sagen, Moment mal, wenn hier die Korruption so eindeutig nach oben kommt, muss eine Regierung zurücktreten. Das ist zwar nicht gefordert, aber das ist doch der einzige vernünftige Weg, denn es gibt übrigens auch noch ein paar Bürger, um die es geht und nicht nur um die Mächtigen, die versuchen, ihre Posten hin und her zu schachern.
Sprach der Herr Popp. Ja. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Seymour Hersh, Pulitzer-Preisträger, unangenehmer Wahrheitsenthüller aus den USA, der schon viele politische Skandale aufgedeckt und Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte, der auch vor einigen Monaten über die Explosion, den Terrorangriff gegen Nord Stream 1 und 2 berichtet hatte und Zusammenhänge brachte, die dann ganz anders aussahen als die öffentliche Version. Nämlich er ging davon aus und geht davon aus, dass die USA unter anderem dahinter stecken. Der hat jetzt wieder einen Artikel veröffentlicht und der ist ausgesprochen spannend, aber wir suchen ihn im Mainstream wieder einmal vergeblich. Und er schreibt auf seinem Substack, dass diese Geschichte eine Fortsetzung über die Sabotage der Nord Stream Pipeline sei. Und da heißt es: Am vergangenen Samstag veröffentlichte die Washington Post ein Exposé von geheimen amerikanischen Geheimdienstdokumenten. Aus denen geht hervor, dass der ukrainische Präsident Zelensky, der hinter dem Rücken des Weißen Hauses Biden arbeitete, Anfang des Jahres auf eine erweiterte Serie von Raketenangriffen in Russland drängte. Diese Dokumente waren Teil eines umfangreichen Verschlusssachenpakets, das von einem inhaftierten Luftwaffenangehörigen ins Internet gestellt wurde. Ein hochrangiger Beamter der Biden-Administration, der von der Washington Post, um eine Stellungnahme zu den neu aufgedeckten Geheimdienstinformationen gebeten wurde, sagte, Zelensky habe nie gegen sein Versprechen verstoßen, niemals amerikanische Waffen für Angriffe innerhalb Russlands einzusetzen. Und Ja, also das Weiße Haus meint, Selenskyj macht da auch nichts falsch und da gibt es auch die Gefahr nicht. Selenskyjs Wunsch, den Krieg nach Russland zu tragen, mag dem Präsidenten und den hochrangigen außenpolitischen Beratern im Weißen Haus nicht klar sein, heißt es hier, wohl aber jenen in den amerikanischen Geheimdienstkreisen, denen es schwerfällt, ihren Erkenntnissen und Einschätzungen im Oval Office Gehör zu verschaffen. So, und dann wird hier berichtet von Seymour Hersh, das Gemetzel in der Stadt Bachmut geht weiter. Wir bekommen ja sehr unterschiedliche Meldungen darüber. Ist Bachmut gefallen? Ja oder nein? Selenskyj sagt nein, die Russen sagen ja. Und Seymour Hersh sagt, es ähnelt in seiner Idiotie, wenn auch nicht in seiner Zahl, dem Gemetzel in Verdun und an der Somme während des Ersten Weltkriegs. Und die Verantwortlichen des heutigen Krieges in Moskau, Kiew und Washington hätten nicht einmal Interesse an vorübergehenden Waffenstillstandsgesprächen gezeigt, die als Auftakt für etwas Dauerhaftes dienen könnten. Zurzeit wird nur über die Möglichkeit einer Offensive gesprochen. So, und um was geht es jetzt? Einige amerikanische Geheimdienstmitarbeiter wissen und berichten im Geheimen, so Seymour Hersh, dass auf Betreiben von Regierungsvertretern aus verschiedenen Ebenen, aus verschiedenen europäischen Ländern, Polen, Ungarn, Litauen, Estland, Tschechien und Lettland etwas anderes vorbereitet wird. Eigentlich sind ja diese Länder offiziell Verbündete der Ukraine, erklärte Feinde von Wladimir Putin, aber diese Gruppe, die von Polen angeführt wird, heißt es hier, soll versucht haben, Herrn Selenskyj zu überreden, einen Weg zu finden, den Krieg jetzt endlich zu beenden, notfalls auch durch seinen Rücktritt und den Wiederaufbau seines Landes in Angriff zu nehmen.
Ja, also man kann das jetzt wirklich nur erstaunt hinnehmen. Ich kannte diesen Artikel jetzt nicht und oder das ja ist ja von Seymour Hersh, ist das ja der Artikel und bin da so ein bisschen verblüfft darüber. Aber es ist natürlich auch so langsam, dass allen der Kittel brennt. Wir dürfen nicht vergessen, die baltischen Staaten und Polen, die sind nun direkt in dem Kriegsgebiet oder in diesem Eskalationsgebiet angrenzend mit Weißrussland. Kaliningrad dürfen wir nicht vergessen als russische Enklave. Und dass jetzt irgendwann der Punkt kommt, dass man sagt, okay, raus jetzt. Und ich glaube noch weiter, dass Polen ja momentan auffällig in der Führung ist. Und von Polen momentan sehr, sehr viele auch kriegerische Rhetorik ist. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass USA Polen natürlich ziemlich stark im Griff hat. Die haben ja da die ganzen Waffen dorthin geliefert und die NATO ist dort natürlich extrem gut vertreten und vernetzt. Und die Polen natürlich auch ein Interesse daran haben, ukrainische Gebiete wieder zurück zu übernehmen, nämlich die galizischen Gebiete. Das sind ja viele polnische historische Gebäude noch, die ja geopolitisch sich auf ukrainischem Boden bewegen und natürlich gerne nach Polen zurückgeholt werden sollen. Alle diese Faktoren spielen eine Rolle, aber ich bin überrascht darüber, dass da solche Gespräche geführt sein sollen.
Ja, es geht noch weiter, nämlich die Gründe werden angeführt, warum diese Länder sich jetzt um Friedensverhandlungen bemühen. Es heißt hier, eine der treibenden Kräfte für die europäischen Gespräche mit Selenskyj seien die mehr als 5 Millionen Ukrainer, die vor dem Krieg geflohen sind und die Grenzen des Landes überquert haben und sich bei den Nachbarländern im Rahmen eines EU-Abkommens für vorübergehenden Schutz registriert haben. Das unter anderem Aufenthaltsrechte, Zugang zum Arbeitsmarkt, Wohnraum, Sozialhilfe und medizinische Versorgung umfasst. Laut einer vom UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge veröffentlichten Einschätzung sind in dieser Schätzung rund 3 Millionen ukrainische Flüchtlinge nicht enthalten, die nämlich ohne Visum aus dem Kriegsgebiet in eins der 27 europäischen Länder geflohen sind, die im Rahmen des Schengen-Abkommens die Grenzkontrollen untereinander abgeschafft haben. Und obwohl die Ukraine nicht zur EU gehört, genießt sie jetzt alle Vorteile des Schengen-Paktes. Und das heißt hier, einige von dem 15-monatigen Krieg erschöpften Staaten haben einige Formen von Grenzkontrollen inzwischen wieder eingeführt. Aber die regionale Flüchtlingskrise wird nicht gelöst sein, solange es kein formelles Friedensabkommen gibt.
Ja, wir sehen hier wirklich ziemlich klar eines, was hier beschrieben wird, sehr deutlich. Das ist diese EU-Statuten, die man schlicht und ergreifend einfach für die Ukraine anwendet, obwohl die Ukraine eigentlich nicht dazu gehört. Und wenn man sich mal so die politischen Ereignisse ansieht, mal aus ausländischer Sicht. Wir sind ja nun im Ausland gegenüber der Ukraine. Und ich sehe, dass zum Beispiel Herr Selenskyj neulich in Berlin gewesen ist und hat dort seinen Staatsbesuch abgeführt oder gefeiert mit allen Ehren und so weiter. Da hatte ich mich gewundert darüber, dass er nicht ein einziges Mal zumindest ein Treffen gemacht hatte mit Flüchtlingen der Ukraine, die dort auch in Berlin massenweise sind. Das heißt also, hier findet für mich etwas Außergewöhnliches statt. Wenn ein Krieg stattfindet, wie er in den Medien dargestellt wird, und es viele Opfer gibt und Flüchtlinge, die in ein anderes Land gehen, und der Staatschef genau in dieses andere Land, wo so viele seiner Landsleute sind, sich bewegt in einem Staatsbesuch, dann wundert es mich, dass er nicht einmal in irgendeine Unterbringung reingegangen ist oder sich mit Flüchtlingsvertretern oder auch überhaupt mit großen Mengen der Flüchtlinge getroffen hat. Und das sind für mich ungewöhnliche Mechanismen. Aus diesem Grunde glaube ich auch, dass dieser Stellvertreterkrieg, von dem ja immer wieder gesprochen wird, nämlich USA, Russland und Ukraine nur eine untergeordnete Rolle spielt bei der ganzen Geschichte, das wird dann immer irgendwie deutlicher und das muss auch in diesen Kontext mit eingebaut werden.
Auf jeden Fall scheinen die Länder erschöpft zu sein, was die große Zahl von Flüchtlingen angeht. Also das Hochkommissariat für Flüchtlinge berichtet, dass der freie Reiseverkehr aus der Ukraine in die baltischen Staaten und in die westeuropäischen EU-Staaten es besonders schwierig macht, weil es eben frei ist, unkontrolliert, genau zu bestimmen, wie viele Ukrainer in den letzten Monaten die EU erreicht haben und wo sie sich jetzt aufhalten. Andreas, wir hatten ja auch mehrere Zuschriften bekommen von Lehrern, die an Schulen unterrichten, die viel mit den ukrainischen Flüchtlingskindern zu tun haben und wo es fast unisono hieß, dass die Kinder sehr schlecht Deutsch sprechen und man auch gar nicht so sehr interessiert daran sei, dass die Kinder Deutsch lernen, weil es irgendwann, wenn der Krieg wahrscheinlich vorbei ist, wieder in die Heimat zurückgeht.
Naja, diese ganze Fluchtbewegung ist sowieso ein bisschen für mich schwierig zu erfassen. Ich habe gerade mit einem Lehrer auch darüber gesprochen, dass im Moment die Lage sich wieder deeskaliert und wieder ruhiger wird, auch in den Schulklassen, weil viele Ukrainer, die geflüchtet sind nach Deutschland, jetzt gerade im Urlaub wieder sind in der Ukraine. Das heißt also, wir haben momentan starke Ukraine-Urlaubsströmungen in die Ukraine rein und die werden dann irgendwann, wenn sie ihren Urlaub gemacht haben, dann wieder in ihr Fluchtland zurückgehen. Ich frage mich, was steht denn dahinter?
Also auf jeden Fall diejenigen, die Bezüge, Sozialbezüge und Unterstützung in den europäischen Ländern bekommen, Andreas, die sind ja registriert. Eigentlich müssten Zahlen vorliegen.
Ja, es liegen bestimmt Zahlen vor, aber ich glaube nicht, dass sie jetzt wegen der Sozialleistung gekommen sind. Also das wollen wir jetzt nun gar nicht mal unterstellen. Aber es ist auf jeden Fall fraglich. Man kann ja ohne weiteres, wenn man staatliche Zuschüsse bekommt, auch in irgendeiner Form, wenn so Schengener Maßstäbe angelegt werden, dann bedeutet das auch, dass man relativ entspannt über die Grenze kommt. Und ich habe das Gefühl, dass man gerade auch als Flüchtling momentan ja doch über relativ große Privilegien auch verfügt, wenn man Grenzkontrollen überschreitet.
Also dem Bericht zufolge handelt es sich bei der überwiegenden Mehrheit der ukrainischen Flüchtlinge um Frauen und Kinder und ein Drittel von ihnen sei unter 18 Jahre alt. 73% der Flüchtlinge im arbeitsfähigen Alter sind Frauen, viele mit Kindern. Und Sima Hirsch, der das hier alles aufschreibt, der wird jetzt persönlich und sagt, vor einigen Wochen habe ich erfahren, dass die amerikanischen Geheimdienste wissen, dass einige Beamte in Westeuropa und den baltischen Staaten ein Ende des Krieges zwischen der Ukraine und Russland wünschen. Diese Beamten sind zu dem Schluss gekommen, dass es für Selenskyj an der Zeit ist, umzukehren und eine Einigung anzustreben. Ein sachkundiger amerikanischer Beamte sagte mir, dass einige in der Führung Ungarns und Polens zu denen gehören, die sich dafür einsetzen, dass die Ukraine in ernsthafte Gespräche mit Moskau einbezogen wird. Und der amerikanische Beamte habe angefügt, Ungarn ist ein wichtiger Akteur in dieser Angelegenheit, ebenso wie Polen und wie Deutschland. Und sie arbeiten daran, Selenskyj zum Einlenken zu bewegen. Ja, und die europäischen Staats- und Regierungschefs hätten deutlich gemacht, dass Selenskyj behalten kann, was er hat. Eine Villa in Italien, Anteile an Offshore-Bankkonten, wörtlich, wenn er ein Friedensabkommen ausarbeitet, selbst wenn er dafür bezahlt werden muss, wenn dies der einzige Weg ist, um ein Abkommen zu erzielen. Das klingt doch schon sehr dringend.
Ja, das klingt dringend und es wirft natürlich auch gleichzeitig ein paar Fragen auf, dass dieses Land, welches ja dermaßen verarmt ist, von einem Staatspräsident regiert wird, der ehemals Schauspieler war und damals auch einen Staatspräsident gespielt hatte in dieser Serie, die er dort spielte in der Ukraine, dass er über große Immobilien in Italien verfügt. Also mir sind nur welche in Nizza bekannt, aber offenbar ist das noch mehr, als ich erwartet hatte. Das ist für mich auch schon interessant, dass man dann sagt von Seiten der Staatschefs, also du kannst deine gesamten Vermögen, deine Offshore-Gelder und so weiter, die du in irgendwelchen Steueroasen hast, behalten, wenn du dann in ein Friedensabkommen mit reingehst. Und da tun sich natürlich Türen bei mir an Gedankenmodellen auf, die will ich hier gar nicht ausführen, weil sonst macht man sich ja nur Probleme.
Ja, also Selenskyj soll bisher, so dieser amerikanische Beamte, derartige Vorschläge abgelehnt haben und auch Angebote über hohe Geldsummen ignoriert haben, so Seymour Hersh. Wir geben das nur wieder, was er hier schreibt, die ihm dann eben den Rückzug auf zum Beispiel ein ihm gehörendes Anwesen in Italien erleichtert sollten. Und in den USA, in der Biden-Administration, also in der US-Regierung, gäbe es für eine Einigung überhaupt keine Unterstützung, die Selenskyjs Abgang beinhaltet. Und auch die Führung in Frankreich und England fühle sich Biden gegenüber zu verpflichtet, um ein solches Szenario in Erwägung zu ziehen. Andreas, da kommen mir so Gedanken. Also man fängt an, hier heißt es ja auch, Deutschland sei dabei, so hintenrum vielleicht mit Ungarn und Polen gemeinsam und den baltischen Staaten etwas Frieden da hineinzubekommen. Die USA, England, die lehnen das ab und Frankreich. Ist das so ein bisschen der Blick von ganz weit entfernt? Oder zumindest könnte man den Eindruck haben, dass die USA Europa über die Klinge gehen lassen.
Ich meine, das wissen wir ja schon seit langem, dass das offenbar ein Ziel sein muss. Denn in Anbetracht der ökonomischen Zwangslage, in der sich USA befinden, ist es ganz wichtig, dass der wichtigste Konkurrent Europa, das ist der wichtigste Konkurrent, dass der seine Marktanteile, sage ich mal, freigibt durch Unfähigkeit, sie weiter zu bedienen. Und das wäre ja dann eine Zerstörung dieses europäischen Gebietes. Aber für mich ist so diese Gemengelage aus diesen offiziellen Häusern, meinetwegen Downing Street Number 10 oder beispielsweise Weißes Haus, schwierig noch zu beurteilen. Also ich habe da den Überblick mittlerweile verloren und ich glaube einfach, dass dort intern so viele verschiedene Kräfte sowohl in England als auch in USA als auch in der EU sind und dieser Krieg dort intern dermaßen stark im Prinzip schwelt, dass überhaupt kaum noch einer durchblickt. Aber es sind immer mehr Länder, die sagen, halt mal, das, was ihr großen Organisationen, USA, EU, NGOs in aller Form macht, interessiert uns nicht mehr. Wir haben auch noch Interesse an unseren nationalen Staaten und auch noch Interesse an unseren Bürgern. Und das sieht man eben halt an Ungarn. Wir sehen ja übrigens auch, dass Ungarn immer wieder auch in der Vergangenheit mit Polen gemeinsam gut gearbeitet hat. Auch Tschechien hat damit gearbeitet. Also, dass da irgendwo noch nationale Interessen sind. Und ehrlich gesagt ist ein gesunder Patriotismus auch sinnvoll. Patriotismus bedeutet, dass man sein Land liebt. Und wenn man sein Land liebt und das offiziell sagt, ich zum Beispiel bin ja ursprünglich aus Deutschland gekommen und als Deutscher geboren. Und ich habe eine gewisse Vaterlandsliebe gegenüber meinem Land. Aber wenn ich sage, ich liebe mein Land Deutschland, mein Vaterland, dann bedeutet das doch nicht, dass ich die anderen Länder damit nicht liebe oder hasse, dass ich sie damit verachte. Wenn ich sage, dass ich meine Frau liebe, dann bedeutet bedeutet das doch nicht, dass ich die anderen Frauen damit verachte. Das kann man doch nicht in Zusammenhang bringen. Deshalb ist Patriotismus etwas ganz Wichtiges, wenn man es wirklich so lebt. Es gibt die Begriffe Einigkeit und Recht und Freiheit. Und die Einigkeit ist etwas, was einig macht. Das heißt, eine einige, in Frieden angelegte gemeinsame Atmosphäre ist gut. Recht beschreibt die Rechtsstaatlichkeit. Und Freiheit ist für mich eins der höchsten Güter, die man überhaupt nur haben kann. Wenn man aber diese Begriffe nennt, dann kommt sofort eine Keule nach oben. Also alles, was in irgendeiner Form mit sinnvollen Vokabeln zusammengebracht wird, führt automatisch zu einer Verurteilung. Irre.
Danke.
Tut mir leid.
Herr Popp, es muss dir nicht leid tun. Im Gegenteil, das sind deine Gedanken zu dem Thema, die du hier natürlich auch frei aussprechen kannst. Ich möchte aber trotzdem noch mal zu Sima Hirsch hier zurückkehren, zu dieser Causa, die nämlich nicht uninteressant ist, vielleicht auch für die Zukunft. Hier heißt es, er sagt, er schreibt, es gibt eine Realität, die einige Elemente in der amerikanischen Geheimdienstgemeinschaft nicht ignorieren können. Das ist das Zitat eines amerikanischen Beamten. Auch wenn das Weiße Haus sie ignoriere, nämlich der Ukraine geht das Geld aus und es ist bekannt, dass die nächsten 4 Monate kritisch sind. Und die Osteuropäer sprechen über einen Deal. Das Problem für sie, so der Beamte, ist, wie man die Vereinigten Staaten jetzt dazu bringen kann, Selenskyj nicht mehr zu unterstützen. Die Unterstützung des Weißen Hauses geht über die Erfordernisse des Krieges hinaus. Also wird dieser Beamte von Seymour Hersh zitiert. Wörtlich, wir zahlen alle Rentenfonds, die 401.000 für die Ukraine, was das in dem Zusammenhang heißt, kann ich im Moment nicht sagen. Und Herr Selenskyj sagt uns, wenn ihr den Krieg gewinnen wollt, dann müsst ihr mir noch mehr Geld und noch mehr Material geben. Er sagt uns, so dieser Geheimdienstbeamte, ich muss ja auch die Generäle auszahlen. Er sagt uns, wenn er aus dem Amt gezwungen wird, dann geht es an den Meistbietenden. Er würde lieber nach Italien gehen, als zu bleiben und möglicherweise von seinen eigenen Leuten getötet werden. Aber wie üblich, wird der Beamte weiter zitiert, ist den Geheimdiensten nicht klar, was der Präsident und seine außenpolitischen Berater im Weißen Haus über diese Realität wissen, was die europäische Diskussion nämlich über einen Weg zur Beendigung des Kriegs angeht.
Naja, um diese Zusammenhänge zu bewerten, muss man natürlich viel weiter zurückgehen. Wenn wir wissen, wie die Orangene Revolution damals nach der Jahrtausendwende ausgelöst wurde, wenn wir wissen, wie 2014 die Revolution in der Ukraine, in Kiew verlaufen ist und welche Hintergrundmächte dort eben halt auch aus USA eindeutig mit präsent waren. Das heißt, hier eine ganz lang angelegte Strategie liegt über Jahrzehnte genau genommen, dann wird man nicht mal eben einfach so aussteigen, weil man sagt, wir wollen jetzt mal Ruhe haben. Das heißt, hier spielen ja Dinge eine Rolle, die man viel weiter umfassen müsste, aber dazu ist leider unser Podcast zu kurz und auch zu, ja, wir wollen ja vor allem die Tagesaktualität auch darstellen, dass man da jetzt so im Detail reingehen könnte. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber es könnte durchaus sein, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und deren Mächte, das ist ja nicht jetzt Joe Biden alleine, das sind ja mehrere Strukturen, dass die jetzt irgendwann versuchen müssen, auch umzustrukturieren, weil das Volk langsam abfällt.
Ja, müde wird, erschöpft ist. Und es ist ja eine ganz deutliche Spaltung zu erkennen innerhalb der europäischen Länder, wenn das, was Hirsch hier schreibt, alles zutrifft. Und fast zeitgleich, das war nämlich letzte Woche, hat ja im isländischen Reykjavik das G7-Treffen stattgefunden. Und das war der Moment, wo der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sich vor die Staaten gestellt hat und auch vor die Regierungschefs und in einer Pressekonferenz deutlich gemacht hat, dass von diesem Gipfel eine klare Botschaft ausgehe, wörtlich. Die 46 Mitglieder des Europarats treten geschlossen, warte mal, war das G7? Das war das Europarat-Treffen. Sorry, dass ich nichts Falsches sage. Also Europarat-Treffen. Und er sagt wörtlich, die 46 Mitglieder des Europarats treten geschlossen für die Grundwerte eines friedlichen Zusammenlebens in Europa ein, für ein regelbasiertes Miteinander, das auf der Stärke des Rechts beruht und nicht auf dem Recht des Stärkeren. Wir stehen in Europa enger zusammen als je zuvor.
Ja, es ist ja wirklich alles schön. Also das Letzte, da kann man sagen, wer es glaubt. Und ich freue mich darüber, wenn man es glaubt. Aber dieser erste Teil, dass alle sich für Frieden und Freiheit und für eine rechtsbasierte Ordnung einsetzt. Ja, regelbasiert ist ja eine Rechts. Wenn wir eine regelbasierte Ordnung sehen, die aus USA kommt beispielsweise, die sich also über das Völkerrecht stellt, dann wird's eng. Aber man kann das Recht ruhig als regelbasiert benennen, wenn man damit das Rechtssystem meint. Und das scheint ja hier der Fall zu sein. Das ist ja so ein schwammig formulierter Satz, den jeder unterschreiben würde. Ob Diktator oder lupenreine Demokratie, das kann jeder unterschreiben, ohne sich in irgendeiner Form festzulegen. Daraus allerdings abzuleiten, dass sich Europa noch nie so nahe war wie jetzt. Das klingt schon wie eine Eigenbeschwörung, wie 1989 zur 40-Jahr-Feier der DDR.
Ja, danke für die Einordnung. Könnte es sein, Andreas, dass dieses Konglomerat von überwiegend osteuropäischen Staaten, die gerne einen Frieden hätten mit der Ukraine, wie Herr Hirsch zumindest berichtet, dass das Ganze doch irgendwie Kraft genug haben könnte, um es in eine bestimmte Richtung zu wenden. Also mir kam der Gedanke, als ich gestern gelesen habe, einen Bericht der Berliner Zeitung. Die Überschrift lautet, neue Spur im Fall Nord Stream führt offenbar in ukrainische Militärkreise.
Naja, genau. Also man sieht, dass auf die Ukraine sich jetzt sehr viel konzentriert, aber gar nicht mal in diese Kriegsgeschichten, die man hier bringt, denn die sind teilweise auch ein bisschen unsinnig, wo ich sage, warum macht man solche Schlagzeilen, warum sagt man so etwas? Wenn wir aber eines wissen, dass die USA sehr viel Geld investiert haben in die Ukraine und die Ukraine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer in die Vergessenheit gerät, über die fruchtbarsten Ackerländer der gesamten Welt verfügen, die sogenannte Schwarzerde. Und diese Schwarzerde nach ukrainischem Recht dem Staat gehört und niemals an private Investoren verkauft werden darf. Im Rahmen dieser Kriegswirren oder der Kriegsirren, je nachdem, wie man das nennen will, werden aber genau diese Schwarzerde-Areale gerade an Großinvestoren verkauft. Und da kann man sich schon vorstellen, wer da wiederum hintersteht. Das sind auch wesentliche Faktoren. Und wenn dann dieser Fakt abgewickelt ist, man also gleichzeitig diese Schwarzerde übernommen hat und auch dieses Intermarium-Konzept, also die Verbindung zwischen Polen und Ukraine, so unter Zugzwang hat, dass man zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee mehr oder weniger ein Bollwerk gegen Russland aufgerichtet hat, dann ist man eigentlich mit allem zufrieden. Und dann hat Russland und die Ukraine und all deren politischen Akteure aus meiner Sicht dann regelrecht ausgedient. Wenn man es mal bösartig sehen würde, würde mich das nicht wundern.
Also wenn ich die Quellen sehe, die jetzt sagen, dass das offenbar in ukrainische Militärkreise führt, die Verantwortung für den terroristischen Anschlag gegen Nord Stream 2, dann wird es mir ein bisschen flau, denn die Recherchen haben gemacht, der NDR, der WDR, die Süddeutsche Zeitung und internationale Medienpartner.
Dann brauchen wir nicht dran zweifeln, dann ist es ja ganz sicher. Wenn NDR das gemacht hat, dann läuft das.
Dann muss das so sein.
Süddeutsche auch. Ja, dann sind wir ja ganz vorne. Also da ist natürlich die hoheitliche Aufgabe erfüllt, ganz klar.
Also es heißt auf jeden Fall, im Mittelpunkt stehe wieder die Segeljacht Andromeda. Und mehrere Personen sollen ja im September 2022 in Rostock gestartet sein, die daran beteiligt gewesen sein sollen. Und nach den Recherchen der genannten Sender und Zeitungen soll ein ukrainischer Staatsangehöriger dabei gewesen sein und sein Name sei auch den Recherchepartnern bekannt, der wird aber hier nicht genannt, ein Mann, der in einer Infanterieeinheit des ukrainischen Militärs gedient haben soll. Und da heißt es, Der Mann selbst war nicht erreichbar. Eine Verwandte erklärte am Telefon, er diene derzeit im Militär.
Ja, wunderbar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auf diese Nachrichten vom Inhalt her, da beschäftige ich mich gar nicht mit, sondern womit ich mich beschäftige ist, wer wird da gerade diffamiert und welches Ziel könnte das Ganze haben? Also diese ganzen Dinge, die sind ja wirklich irrsinnig, wenn einer sagt, mit der Segeljacht hatten wir alles schon mal, gehört zur Verwirrungstaktik. Andreas, werde ruhiger, ich bin viel zu aufgeregt. Das mit den Hühnern hat mich gerade wahrscheinlich noch ein bisschen aufgewühlt. Aber es ist wirklich so, dass wir sehen müssen, hier wird ein Land jetzt plötzlich erst hochstilisiert und dann wirklich heruntergezogen, fast vom Sockel so ein bisschen. Und das macht mir ein wenig Gedanken, in welche Richtung es gehen könnte.
Wir werden es sehen. Auf jeden Fall erfahren wir auch aus den Hofmedien fast täglich, dass Wladimir Putin, der russische Präsident, eine klare Bedrohung gegen Europa formuliert habe, nämlich Atomwaffen im Falle einer sich ausweitenden Eskalation einzusetzen. Und ja, die Atomwaffen prägen ja die Geschichte Europas bereits seit fast 70 Jahren. Jetzt klingen die aktuellen Nachrichten ja auch wieder besorgniserregend, da der Kreml offenbar neue Atomwaffen bei den Verbündeten in Weißrussland und in Kaliningrad aufstellen lässt. Andreas, du beobachtest das ja, diese Entwicklung seit längerem. Was kannst du dazu sagen?
Zum Ende natürlich eines Podcasts ist das ein Riesenfass, was man da aufmacht. Aber ich versuche es mal ganz kurz. Um diese Zusammenhänge besser zu verstehen, müssen wir doch einen kurzen historischen Rückblick in Bezug auf die atomare Rüstungslage insgesamt in Europa mal angehen. Und ich versuche das wirklich mal ganz kurz zu fassen. Es war ja im März 1955 und da brachten US-Streitkräfte ihre ersten atomaren Fliegerbomben überhaupt in die Bundesrepublik. Und zu Beginn des Jahres 1960 seinerzeit, da lagerten in Deutschland bereits 10 verschiedene Typen von atomaren Waffen. Und fast alle besaßen eine größere Sprengkraft als die Bombe, die Hiroshima zerstört hatte. Das ist vielleicht ganz wichtig auch mal zu wissen, wo liegen die denn noch? Und so begann dann ja auch eine atomare Aufrüstungswelle, auf deren Höhepunkt etwa 7.300 US-Atomwaffen für unterschiedlichste Aufgaben dann in Europa eingelagert wurden.
Also du hast auch gesagt gestern, als wir das schon mal vorab diskutiert hatten, dass schon in den Jahren 1958-59 die Sowjetunion mit der Stationierung nuklearfähiger Trägersysteme auf dem Territorium ihrer Verbündeten begonnen hatten. Und so sind ja in der DDR ca. 30 Lager entstanden für atomare Sprengköpfe von Kurz- und Mittelstreckenraketen und auch für atomare Bomben und andere Atomwaffen.
Ja, das war damals die Zeit des Kalten Krieges. Und neben diesen beiden Supermächten, Russland oder Sowjetunion und USA, rüsteten natürlich auch deren jeweiligen Verbündete ihre Streitkräfte mit Trägersystemen, auch für atomare Waffen natürlich aus. Im Westen gab es damals zunächst ein sogenanntes Zwei-Schlüssel-System, also mit dem die USA dann sicherstellen wollten, dass ihre Verbündeten die US-Atomwaffen, und jetzt kommt's, nur nach Freigabe durch den US-Präsidenten einsetzen konnten. Und diese Schlüsselsysteme wurden dann später durch elektronische Sicherungssysteme abgelöst. Militärhistoriker kennen diese sogenannten PAL-Codes. Man muss wissen, dass die NATO die atomaren Waffen in Europa lange vorrangig als Gefechtsfeldwaffen betrachtet haben. Gefechtsfeldwaffen, so heißt das. Und man plante also, diese Waffen im Eskalationsfall genauso wie konventionelle Waffen einzusetzen. Und für mich ganz wichtig dabei ist, die Möglichkeit, Atomwaffen als erster einzusetzen, das war dieser sogenannte First Use Case, also der Fall, war der grundsätzlich erklärte Bestandteil der NATO-Strategie, also auch schon vorsorglich mit Atomwaffen anzugreifen. Und ich möchte hier an die atomare Angriffsdrohung durch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj erinnern, die er im Oktober 2022 ganz offen formuliert hatte. Nun gehe ich nach meinen bisherigen Erfahrungen davon aus, dass die USA in alle Kriegsentwicklungen in diesem Bereich eingebunden sind. Und dazu gehört natürlich auch die Kriegsrhetorik. Und wenn Zelensky ganz offen, wie er das im letzten Jahr gemacht hat, im Oktober, von einem Präventivschlag mit Atomwaffen gegen den Kreml fabuliert, dann erkenne ich hier aus meiner Sicht die NATO-Strategie, die diese Angriffsform als First Use ja ganz deutlich in den Statuten auch vorgesehen hatte.
Aber es ist ja auch so, dass der größte Teil der atomaren Gefechtsfeldwaffen in Europa nach dem Ende des Kalten Kriegs aus Europa doch abgezogen wurde. Auch die sowjetischen Waffen wurden vollständig auf das Territorium der Russischen Föderation zurückgenommen. Es ist ja eigentlich eine gute Entwicklung, die man sich nur wünschen kann. Wie ist denn die aktuelle Situation jetzt?
Naja, da kann man also relativ nur schwer eine Einschätzung geben, denn man bekommt dann nur sehr dürftig die Daten geliefert, gerade in der jetzigen aktuellen Situation. Es gab da mal im Jahre 2013 ein Thema, was ausführlich erläutert wurde von der Bundeszentrale für politische Bildung, die genau dieses Thema der Atomwaffen dargestellt hat. Und das war ein Jahr damals, 2013, bevor man mit vermutlicher Mithilfe der transatlantischen Achse in der Ukraine einen widerrechtlichen Putsch in Gang brachte, über den wir ja schon einige Male gesprochen hatten. Nach diesen Zahlen aus 2013, also aus der entspannten Phasenzeit gewissermaßen, lagerten die USA etwa 150 bis 200 atomare Bomben in Europa. Und bei diesen Waffen, da handelt es sich um nukleare Bomben mit variabel einstellbarer Sprengkraft. Und zwar ist das die vierfache Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe. Und das RND, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, hatte gestern am 21. Mai im Jahr 2023, also in diesem Jahr, in einem Interview mit Klaus Kleber, dem ehemaligen Enkermann vom Heute-Journal, berichtet, dass die USA gerade wieder atomare Waffen mit der zehnfachen Sprengkraft der Hiroshima-Bombe in der Eifel anliefert. Finde ich auch nicht unwichtig. Man kann also nicht sagen, dass die USA hier besonders friedensstiftende Signale gesendet hatte. Die Nuklearwaffen für die NATO sind vermutlich bis heute auf 6 Luftwaffenstützpunkte stationiert. Das ist in Belgien, das ist in Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Türkei. Da sind die überall. Und außerdem sollten wir natürlich auch die Flugzeugträger nicht vergessen, die ja als mobile Stationen auch für einen Nuklearwaffeneinsatz bereitstehen. Übrigens finde ich es auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass für die Wartung und den Zugang zu den Atomwaffen an den Standorten der europäischen NATO-Partner ausschließlich US-Spezialisten zuständig sind. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass nie ein einzelner Soldat oder gar ein Europäer ohne Begleitung durch US-Soldaten Zugang zu einer Atomwaffe bekommt. Das finde ich schon beeindruckend. Man kann also sagen, dass allein die USA die Vollmacht in Europa haben, für ihre eigenen Waffen den roten Knopf zu drücken. Übrigens war es der US-Präsident Joe Biden, der genau vor einem atomaren Armageddon auch im Oktober 2022 gewarnt hatte. Da hat sogar der Nachrichtensender Welt eine Extrasendung zugebracht.
Also das sind ja echte Informationen, das ahnt man so gar nicht. Das heißt, die Atomwaffen in Europa sind vorrangig für Aufgaben der NATO vorgesehen. Eingesetzt werden dürfen sie nur, wenn der US-Präsident sie freigegeben hat und der Freigabecode auf einem besonderen US-Befehlsweg eingegangen ist. Du hast gestern auch gesagt, dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika vorbehalten, in Europa gelagerte Atomwaffen auch zur Unterstützung des für den Nahen und Mittleren Osten zuständigen regionalen Oberkommandos CENTCOM, heißt das, einzuplanen. Dabei spielt die NATO wahrscheinlich keine Rolle, oder? Was ist die CENTCOM genau?
Ja, CENTCOM kennt fast kaum jemand. Das sind die United States Central Command. Zu Deutsch ist es das Zentralkommando der Vereinigten Staaten. Und diese CENTCOM, die gibt es seit 1983, da ist sie ins Leben gerufen worden und steht unter der operativen Kontrolle des US-Verteidigungsministers. Übrigens, seit dem 8. April 2019 stuft der Iran das CENTCOM übrigens als terroristische Organisation ein. Finde ich mal ganz interessant an der Stelle. CENTCOM ist also das zuständige Regionalkommando für den Nahen Osten, Ostafrika und auch Zentralasien. Und dabei war übrigens auch das Kommando für den Einsatz und die Koordination des US-Militärs und US-geführter auch Koalitionstruppen, also auch anderer Armeen, während zahlreicher Operationen zuständig, wie zum Beispiel beim Golfkrieg, bei den Operationen damals Desert Storm oder Desert Shield und auch die Operation Iraqi Freedom, das war ja im Jahr 2013 nach 9/11.
2003. Ja. Wir wollen nochmal zurückkommen auf die jetzt in den westlichen Medien kolportierte Atomschlagdrohung des Kremls gegen Europa. Die Deutsche Welle hatte im September letztes Jahr den übersetzten Wortlaut berichtet. Und bei dieser Mainstream-Quelle können wir ja eher von einer Putin-kritischen Übersetzung ausgehen. Und demnach soll Wladimir Putin, der russische Präsident, laut dem Zitat der Deutschen Welle gesagt haben, wörtlich: Ich möchte diejenigen, die solche Äußerungen über Russland machen, daran erinnern, dass auch unser Land über verschiedene Zerstörungsmittel verfügt und in einigen Fällen sind sie moderner als die der NATO-Länder. Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir natürlich alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen. Zitat Ende. Wie schätzt du das ein?
Natürlich sind das ziemlich gefährliche Formulierungen. Ganz klar, dass er sein Volk mit allen Mitteln zu verteidigen bereit ist, wenn es bedroht wird, das Volk. Nun achte ich aber auch sehr genau immer auf die konkreten Worte. Das hat sich aus meiner Sicht bewährt. Russland spricht von einer Verteidigung im Falle eines Angriffs auf die territoriale Integrität, während man im Westen von einem Präventivschlag spricht, also von einem Angriff als Vorsorgemaßnahme. Und unsere Zuhörer sollten hier natürlich auch die qualitativen Unterschiede selbst heraushören und unterscheiden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Man kann aus meiner Sicht feststellen, dass beide Seiten, USA und Russland, das sind ja die eigentlichen Kriegsparteien aus meiner Sicht, auch wenn Europa stellvertretend für die USA hier mittlerweile auftritt. Also, dass beide Seiten eine brandgefährliche Terminologie nutzen, die man dringend eindämmen sollte. Ich habe nur die Befürchtung, dass der auch so friedliebende Westen, den wir immer wieder hören, hier ein erbärmliches Bild alleine in der medialen Bewertung der Gesamtlage abliefert. Die Medien auf der gesamten Welt, die haben eine lange Geschichte als Kriegstreiber und Einpeitscher vorzuweisen, auf allen Seiten, leider, egal in welchem Krieg.
Das stimmt leider und man kann nur hoffen, dass Friedensverhandlungen so bald wie möglich auf den Weg gebracht werden, dass sie stattfinden, dass diese unfassbare Kriegsrhetorik auf beiden Seiten ein Ende findet. Und nochmal, es ist ja in diesem Zusammenhang auch eine gute Meldung, was Seymour Hersh uns bringt, nämlich dass einige meistens in Osteuropa liegende Staaten alle möglichen Versuche zu unternehmen scheinen, dass es Friedensverhandlungen gibt. Andreas, danke schön für diese sehr spannende Darstellung. Für viele ganz neue Sachen dabei, für mich auch. Ja, ihr Lieben, bewegte Zeiten und trotzdem ist es wichtig, dass wir alle bei uns bleiben in der inneren Balance.
So machen wir das. Wir halten hier alle zusammen. Alles Liebe.
So wie der Hund und der Hahn gegen die Füchse.
Wie der Hund und der Hahn, genau so machen wir das auch.